Genau, herzliches Willkommen und einen guten Morgen. Als Kind, als Teenie, auch manchmal als Jugendlicher, war das bei mir oft im Gottesdienst so, man hatte so seine Lieblingsprediger. Den habe ich gerne zugehört. Ach, der bringt immer auch etwas aus der Zeitung mit. Kann ich mich noch daran erinnern. Das war immer interessant, dem hörte ich zu. Und ich muss sagen, ich war immer ein sehr frommer Junge, äußerlich. Ich habe immer gut gesessen, natürlich nicht. Aber wir hatten dann einige Prediger, die haben dann immer so verschiedene Akzente gesetzt. So. Und dann hatten wir eine Challenge mit den Jungs und haben gesagt, wir zählen, wer genau, wie viel Mal dieser Prediger heute das sagt. Der eine hat immer gesagt, Und so verschiedene Aufgaben hatten wir dann gehabt. Und haben manchmal den Gottesdienst so verpasst und wussten eigentlich gar nicht, was er gesagt hat. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das sehr interessant ist, wie für Kinder, so auch für Erwachsene. Und bei der Vorbereitung war ich ein bisschen, ja, aufgeregt, auch heute Nacht noch aufgeregt gewesen. Und ich bin froh und dankbar für unsere Gemeinde hier vor Ort, dass mehrere Brüder mir geschrieben haben, ich bete für dich, für die Vorbereitung. Heute Morgen haben noch einige zu mir gesagt, Gottes Segen, ich bete für dich. Wir haben gebetet und darauf kommt es an, dass wir als Gemeinde füreinander beten. Und heute sind es nicht meine Worte, es ist nicht mein Text, sondern das sagt das Wort Gottes, das sagt der lebendige Gott zu mir und zu dir. Und das, was ich heute lesen möchte, es wird sehr interessant sein. Es werden mehrere Geschichten sein, die werden dich betreffen und die werden mich betreffen. Und das ist das Bild, was wir in der Natur finden. Wer war schon mal in einem See? Alle. Bei Sonnenschein und schönem Wetter, vielleicht auch wolkenfrei, vielleicht mal hingesetzt, vielleicht auch jetzt im Urlaub gewesen, irgendwo am Meer oder irgendwo an einem schönen See, am Fluss. Und die Sonne strahlt runter und man genießt das Wetter, das Meer oder der See, die glitzern, die haben einen glänzenden Schein und man ist froh und glücklich und man genießt es. Vielleicht wart ihr auch einmal an einem See, wo es geregnet hat. Oder ein Nebel ging so über den See, über das Meer. Das haben wir dieses Jahr im Urlaub erlebt. Es hat 3 Tage geregnet. Wir waren in Kroatien und dann sah es sehr trüb aus. Die Stimmung ging runter. Ja, was machen wir? Reisen wir vorher ab? Macht ja keinen Sinn. Die Natur ist gleich geblieben. Der See, das Meer ist gleich geblieben. Nur die Sonne hat gefehlt. Und das macht das Wort Gottes. Matthias hat vorhin in seinem Gebet gesagt, wer zugehört hat, durch die Gnade Gottes, nicht durch unsere Kraft, durch die Gnade, die wir hier finden, die Jesus uns, mir und dir erwiesen hat. Da bekommen wir einen ganz anderen Blickwinkel. Es ist so schön, wie die Sonne, die auf das Meer oder auf den See oder vielleicht zwischen den Bäumen im Wald irgendwo scheint. Da bekommen wir einen anderen Blickwinkel auf unser Leben, auf das Wort Gottes, wenn Gott durch die Gnade zu uns spricht, in unser Herz kommt. Wir möchten eine kleine Reise ins Alte Testament machen. Der Hauskreis hat das schon gut angeleitet von dem Volk Israel. Wie kam das Volk Israel durch das Rote Meer? Kamen durch, Gott hat sie durchgeführt und immer wieder ist das Volk gefallen, immer wieder Fehler gemacht. Und doch hatte Gott einen Plan. Gott war da und er führte sie, auch wenn sie Fehler gemacht haben, auch wenn sie nicht richtig gehandelt haben, wenn sie wörtlich gesündigt haben und sich von Gott abgesagt haben und sich dem Götzendienst verneigt haben und es angebetet haben, hatte Gott einen Plan mit dem Volk, mit seinem Volk und so hat er einen Plan mit dir und mir. Wer kennt das Motto meiner Predigt? Ja, ist schon drauf. Gut. Gerichtsurteil. Wir hörten letzte Woche Sonntag, wer kann sich noch daran erinnern? 2 Wege, die zum Gericht führen. Und jetzt sitzen wir mitten im Gericht. Wer hat diesen Text schon mal irgendwo in der Bibel gelesen? Bußgeld oder Gefängnis, dann steht davor noch Tod oder Verbannung. Ich habe den vorher auch nicht gelesen, weil ich habe auch davor, muss ich sagen, ich habe nie eine Predigt gehört, auch nicht bei YouTube mal, im Gottesdienst, ich habe nie eine Predigt gehört über Esra. Und wir betrachten gerade auch mit unserem Hauskreis das Buch Esra, das wir im Alten Testament finden. Und da sind wir bei Kapitel 7 jetzt angekommen. Und es war so schön, dass wir am Freitag mit dem Hauskreis eine wunderschöne Zeit hatten und ich sollte das Kapitel 7 betrachten, aber wir hatten dafür keine Zeit mehr gehabt. Und so habe ich das auch für meine Predigt jetzt angewandt. Genau, also Freitag werdet ihr einiges von mir nochmal wiederholt bekommen. Esra, Kapitel 7. Nun, Esra ist ein Prophet oder zu der damaligen Zeit ein Schriftgelehrter. Und das ist die Rückführung aus Babylon, aus der Gefangenschaft. Das Volk Israel kam durch das Rote Meer, das ging über den Jordan, hat sich immer wieder von Gott abgewandt. Gott hat sie geschmückt. Es steht geschrieben, Gott hat euch wunderschön gekleidet. Er hat ihnen Eheringe angezogen, Ohrringe gemacht, Ketten angelegt. Er wollte, dass das Volk schön ist. Und dann sagt Gott, und ihr habt euch auf eure Schönheit verlassen und habt den Weg, den anderen Weg gewählt und von mir abgewandt. Und deswegen werdet ihr in eine Gefangenschaft gehen. Ihr werdet 70 Jahre gefangen gehalten und werdet wie im Gefängnis leben. Und dann sagt er, ich habe doch einen Ausweg für euch. Ihr werdet euch wieder mich annehmen, ihr werdet euch verändern, ihr werdet Gott wieder annehmen und ich werde euch herausführen. Die Verheißung gibt Gott dem Volk. Und in Esra 7, Vers 10 spricht Gott oder spricht Esra. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Esra kommt jetzt erst in Kapitel 7 in die Geschichte von dem Volk Israel. Es ist die zweite Rückführung von Babylon und sie fangen an auf, Jerusalem und den Tempel aufzubauen. Als Esra kommt, ist der Tempel schon fast fertig oder ganz fertig und Esra hat einen ganz klaren Auftrag, das Volk, die Juden, zu lehren, was hier drin steht. Er hatte sein Herz darauf gerichtet und deswegen sagt Gott, Esra, ich möchte dich gebrauchen. Und Gott gebraucht auch noch den König dazu. In dem ersten Vers, Kapitel 7, nach diesen Geschichten geschah es unter der Regierung Artasastas, des Königs von Persien, dass Esra, der Sohn Seras, den Sohn Asarias, den Sohn Hiskia, und dann werden einige aufgezählt, bis, ich will das jetzt nicht alles lesen, Vers 6, dass dieser Esra von Babel heraufzog nach Jerusalem und er war ein Schriftgelehrter, wohl bewandelt im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König, dieser Artasastas, und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Und Gott lenkt den König und gibt Esra, dem Schriftgelehrten, dem Propheten, die Möglichkeit, das Gesetz wieder in die Gemeinde, in den Tempel, in das Judentum wieder hineinzuführen, damit sie wieder zu dem kommen, was Gott mit ihnen vorhatte. Und dann, wenn wir weiterlesen, Vers 25, du aber, Esra, setze nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die alles Volk richten sollen, das jenseits des Stromes ist, und wer sie nicht kennt, den sollt ihr sie lehren. Und jeder, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs nicht tun wird, über den soll gewissenhaft Gericht gehalten werden, es sei zum Tode oder zur Verbannung, zur Geldbuße oder zum Gefängnis. Gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dies dem König ins Herz gegeben hat. Eigentlich nicht so interessant, das ganze Buch Esra, weil es geht viel um Geschichte, um viele Könige, um die Rückführung, um den Aufbau. Doch hier möchte uns Gott heute etwas sagen. Das Gesetz, die Bibel, Die Heilige Schrift, die überführt uns. Hier war das damals bei dem Volk zur Verbannung, zum Tode vielleicht, zur Geldbuße, wenn es eine kleine Strafe, vielleicht wollten die, einige sagten, ja, wir hören, vielleicht werden wir nur Besucher sein in dem Tempel, vielleicht hören wir uns das nur an und da sollte darüber Gericht gehalten werden und die anderen sogar wieder ins Gefängnis. Die kannten das ganz gut, die Juden, die sind ja nämlich gerade erst herausgekommen und dann spricht Gott so klare Worte zu ihnen, hey, ihr werdet wieder ins Gefängnis gehen, wenn ihr nicht das tut, was ich euch sage. Welches wunderbare Bild gebraucht hier Esra? Ganz klar, wir können uns das alle vorstellen. Wer war von uns schon mal in einem Gefängnis? Ich war auch schon mal zu Besuch. Nun, es ist nicht schön, man sitzt in seiner Zelle, so ist das heute bei uns im Lande, es sind aber auch noch, selbst in Europa, gibt es auch noch andere Vollzugsanstalten oder Jugendgefängnisse, aber auch weltweit gibt es Gefängnisse, die wirklich grausam sind, wo du keine Zelle bekommst, wo du auf 10 Quadratmetern mit 25 Leuten, die dir die Zelle teilen musst, und da müssen die ihre Straftat absitzen. Wie fühle ich mich, wenn Gott zu mir das heute sagt, kennst du das Gesetz? Gott spricht zu mir und zu dir, höre, wenn du das nicht kennst, wenn du das nicht befolgen wirst, und hier steht geschrieben, wer sich nicht lehren lassen soll, wird, der kommt dahin, der wird verbannt, der wird getötet, der bekommt eine Geldbuße oder ins Gefängnis. Wie fühle ich mich, wenn Gott zu mir heute spricht und sagt, hör mal, das sagt das Wort Gottes, das nicht die Worte von Viktor, das nicht die Worte von Martin oder von Heinrich, das sind die Worte des lebendigen Gottes. Und eines Tages wird das Gericht gehalten werden über mein Leben und über dein Leben, wenn wir uns nicht dem Worte Gottes fügen, wenn wir nicht Gott annehmen und unser Herz vor ihm ausschütten. Und wie Jesus es sagt, oder in Johannes, 1. Johannes 1, Vers 9, denn wer seine Sünden bekennt, dem ist der Herr treu und gerecht, dass er ihm all seine Schuld vergibt. Und die Schuld, die wir haben, die wir in uns tragen, die kann uns nur Jesus vergeben. Ich weiß nicht, welche Last du heute mitgebracht hast. Ich weiß nicht, welche Sorgen, in welcher Gefangenschaft du schon bist. Vielleicht ist das auch, sind das irgendwelche Medien, vielleicht irgendwelche Serien, irgendwelche Filme, die du nicht loslassen kannst. Vielleicht sind das irgendwelche Suchten, irgendwelche Krankheiten, die du schon lange mit dir schleppst und sagst, ich will da raus, ich will aus diesem Gefängnis herauskommen und ich kann das nicht. Aus deiner Kraft wirst du das nicht schaffen. Und doch gibt es ein Aber. Lesen wir Richter Kapitel 16, ab Vers 4. Richter Kapitel 16, ab Vers 4. Bei Esra haben wir gelesen, dass Esra sein Herz darauf gerichtet hat, was Gott ihm sagen wollte, was er weitertragen sollte, den Auftrag. Und Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, es zu bewahren, zu lernen und zu verstehen. Hier geht es um Simson. Wer kennt Simson? Wer kennt Simson nicht? Eine Kindergeschichte. Ich weiß noch, als wir aus Russland kamen, hatten wir so eine Kinderbibel, so eine hellblaue. Ja, da war Simson mit den fetten Toren. Ja. Ich habe das jetzt gesucht in den Medien. Wir haben die Bibel auch nicht mehr. Ich habe überall bei Google das Bild nicht gefunden. Wollte sie, da war so Simson mit den zwei fetten eisernen Toren auf den Schultern. Und geht dann so die Stadt hinaus. Simson kennt alle aus der Kinderstunde oder Jungscha oder vielleicht auch von den Predigten. Nun, Simson hatte ein Problem. Das Problem war Delila. Er hatte Vorliebe gehabt. Als Nazaräer hatte er gewisse Erziehung genossen, eine gewisse Kultur gehabt. Sein Aussehen sah anders. Er durfte keinen Wein zu sich nehmen. Als Nazaräer waren die abgesondert von den anderen Volk. Die waren zu sehen, dass sie anders hatten. Die durften sich nicht vermischen mit den Heidenvölkern. Und Simsons Problem war seine Vorliebe oder seine Liebe zu den Frauen und hier zu Delila. Es ist jetzt ein längerer Text, aber ich würde ihn komplett lesen, damit wir die Geschichte wirklich uns nochmal komplett vor Augen führen. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen, der die Bibel nicht mit hat, vielleicht ist es gut, wenn wir die Augen schließen und den Text auf uns wirken lassen, dass wir uns wirklich ein Bild machen, wie war es damals bei Simson. Richter 16, Vers 4. Danach aber gewann er eine Frau lieb am Bach Sorek, die hieß Delila. Da kamen die Fürsten der Philister hinauf und sprachen zu ihr: Überrede ihn und sieh, worin seine große Kraft besteht und wodurch wir ihn überwinden können, damit wir ihn binden und bezwingen. So wollen wir dir jeder 1100 Silberlinge geben. Da sprach Delila zu Simson: Verrate mir doch, worin deine große Kraft besteht und womit man dich binden kann, um dich zu bezwingen. Simson aber sprach zu ihr: Wenn man mich mit 7 frischen Sehnen binden würde, die noch nicht vertrocknet sind, so würde ich schwach und wie jeder andere Mensch. Da brachten die Fürsten der Philister 7 frische Sehnen zu ihr hinauf, die noch nicht vertrocknet waren, und sie banden ihn damit. Man lauerte aber auf ihn bei ihr in der Kammer. Und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Simson! Er aber zerriss die Sehnen, wie mit Flachsfaden zerreißt, wenn er Feuer gerochen hat. So wurde nicht offenbar, worin seine Kraft lag. Da sprach Delila zu Simson: Siehe, du hast mich betrogen und mir Lügen vorgeschwärzt. Nun verrate mir doch, womit man dich binden kann. Da antwortete er ihr: Wenn man mich festbinden würde mit 9 Stricken, mit denen nie eine Arbeit getan worden ist, so würde ich schwach und wie jeder andere Mensch. Da nahm Delila 9 neue Stricke und band ihm damit auf. Philister über dir, Simson. Und man lauerte ihm oft in der Kammer. Er aber riss sie von seinen Armen wie einen Faden. Da sprach Delila zu Simson: Bisher hast du mich betrogen und mir Lügen vorgeschwärzt. Sage mir doch, womit man dich binden kann. Er antwortete ihr: Wenn du die 7 Haarflechten meines Hauptes mit Kettenfäden zusammenflechten würdest. Da heftete sie diese an den Flock und sprach zu ihm: Philister über dir, Simson. Er aber wachte auf von seinem Schlaf und riss den Webflock samt den Kettenfäden heraus. Da sprach sie zu ihm: Wie kannst du sagen, du hättest mich lieb, während dein Herz doch nicht mit mir ist? 3-mal hast du mich betrogen und mir nicht verraten, worin deine große Kraft besteht. Als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und in ihn drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war, und sprach zu ihr: Es ist kein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Nazaräer Gottes von Mutterleib an. Wenn ich nun geschoren würde, so wich meine Kraft von mir, und ich würde schwach und wie alle anderen Menschen. Als nun Delila sah, dass er ihr sein ganzes Herz geoffenbart hatte, sandte sie ihn hin und ließ die Fürsten und Philister rufen und ihnen sagen: Kommt noch einmal herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz geoffenbart. Da kamen die Fürsten der Philister wieder zu ihr hinauf mit dem Geld in ihrer Hand. Und sie ließ ihn auf den Schoß einschlafen und rief: Ein Mann, der schor ihm die 7 Haarflechte seines Hauptes ab. Und sie begann, ihn zu bezwingen, und seine Kraft wich von ihm. Da sprachen sie zu ihm: Philister über Simson. Als er nun vom Schlaf erwachte, dachte er: Ich komme davon, wie immer, und brauche mich nur freizuschütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Aber die Philister nahmen ihn fest und stachen ihm die Augen aus, und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihm mit 2 ehernen Ketten. Und er wusste Er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen. Bis hierhin. Es gibt immer wieder ein Aber. Simson hatte einen Auftrag. Er musste das Volk Israel befreien von den Philistern, von den Heiden. Und er vermischt sich. Sein Problem war die Frau, Delila. Er sollte es nicht machen. Und doch hat er sie offenbart. Und ich denke mir, wie töricht bist du, Simson, dass du es nicht merkst, dass deine Frau dreimal versucht, dich zu binden und dich den Philistern zu übergeben. Was war das Problem noch bei Simson? Er hat sich auf seine Kraft verlassen. Er sagt zwar, er ist ein Nazaräer, aber er hat sich dann auf seine Kraft verlassen und ich schaffe es immer wieder. Ich schaffe es aus meiner Kraft. Und dann kommt der Moment, wo seine Frau ihn verrät. Nun, wenn wir uns die Frage stellen, was war der Hintergrund, dass Delila ihn verraten hat? Wieso hat sie das gemacht? 1100 Silberlinge von jedem der Fürsten der Philister. Die Theologen sagen, haben es umgerechnet in die heutige Zeit, es wären mehrere Millionen Euro, dass eine Frau ihren Mann verraten hat. Also des Geldes willen. Und bis heute ist das ein Werkzeug des Teufels in den Ehen, in den christlichen Ehen, die Ehen zu zerstören wegen dem Geld. Mein Geld, dein Geld. Nicht unser Konto. Ein Teufel des Werkzeug, die finanziellen Sachen erstmal durcheinander zu bringen, dich zu locken mit einigen Dingen und hier verrät dann wegen einigen Millionen Euro Delila Simson. Und Simson fällt, verlässt sich auf seine Kraft und ich möchte hier einfach herausnehmen, wie Simson es sagt, er war müde, er war matt, die Delila nötigte ihn. Er öffnet ihr das ganze Herz und fällt in das Gefängnis. Sie banden ihn, stachen die Augen heraus und er musste die Mühle drehen im Gefängnis. Und dann lesen wir in dem Wort Gottes dieses Aber. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen. Wie hat sich Simson gefühlt? Gott, du bist doch da. Hier im Dunkeln, hier im Gefängnis, wo ich eigentlich keine Chance mehr habe, rauszukommen. Und er merkte, er bekommt immer mehr Kraft. Und die Haare wachsen. Und es vergehen Tage, es vergehen Wochen, Monate. Und die Kraft kommt wieder zu ihm. Und hier möchte ich dich heute motivieren. Du fällst. Du machst Fehler. Du sündigst. Aber die Kraft Gottes, die ist da. Nimm sie an. Damit du nicht in dem Gefängnis, in deinem Gefängnis verrotten musst. Aber das Haar seines Hauptes fing an zu wachsen. Vielleicht ist das in meinem Leben auch so, dass wir uns verführen lassen. Vielleicht ist es in deinem Leben so, dass wir dann auch immer wieder in den Schlaf fallen. Und Gott hat doch einen Auftrag mit dir. Gott möchte dich aus dieser Gefangenschaft herausführen. Er möchte den Plan, den er für dich vorgesetzt hat, in deinem Leben umsetzen, dass du ein Werkzeug bist, dass du gebraucht wirst, dass du nicht in diesem Gefängnis verurteilt wirst, dass du da bleibst, dass du die Schuld tragen musst. Er hat die Schuld für dich getragen. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Und nicht nur das. Lukas Kapitel 4, Vers 18. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. So, Moment. Denn der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangene befreien zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Der Geist des Herrn ist auf Jesus. Wir finden diesen Text nicht in den anderen Evangelien. Ein Prophet sagt es auch voraus. Aber hier sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist, der Heilige Geist hat Jesus selbst gesalbt. Frohe Botschaft zu verkünden. Hey, wenn du heute in deinem Gefängnis bist, wenn du heute diese Filme nicht loslassen kannst, wenn du heute diese Sucht nicht loslassen kannst und du meinst, du bist gebunden, sagt Jesus heute, ich bin gekommen, um dich frei zu machen. Ich bin gekommen, um diese frohe Botschaft, dieses frohe Evangelium zu geben, du bist frei. Ich möchte den Armen eine frohe Botschaft verkünden. Ich möchte den Gefangenen eine Befreiung schenken. Dafür ist Jesus gekommen. Er ist nicht nur gekommen, damit wir einmal alle im Himmel sind. Er ist gekommen, damit wir hier auf Erden schon das Leben genießen können. Er sagt, ich bin gekommen, damit ihr hier auf Erden im Überfluss leben sollt. Wie materiell, so auch geistlich. Mit jedem geht Gott seinen Weg. Aber er ist gekommen, damit wir befreit werden. Damit wir nicht in dieser Gefangenschaft sitzen und uns vielleicht, ja wie bei Simson, unser Leben ja, matt und müde ist. Kennst du diesen Jesus? Es zählt nicht, wie viel du über Gott und über Jesus weißt. Das zählt nicht. Es zählt nicht, wie viel du in der Bibel liest. Und ich hoffe, dass wir die lesen. Es zählt, ob ich eine lebendige Beziehung zu Jesus, zu Gott habe. Das zählt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort und hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Aus dem Gefängnis heraus und hat das ewige Leben. Die jüdischen Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, die brachten eines Tages zu Jesus eine Frau, die in Ehebruch gefallen ist. Wir kennen die Schrift. Wir wissen ganz genau, was da steht, was Mose gesagt hat, was mit einer Ehebrecherin zu tun gehandhabt wird. Wir wissen, was die Folgen sind. Ich kenne die Konsequenzen. Und Jesus spricht das nicht aus, aber er sagt das in dem Text indirekt. Es zählt nicht, was du weißt. Es zählt, was du glaubst. Jesus kniet vor der Frau nieder und spricht mit ihr auf Augenhöhe. Und ich dachte mir, was für eine Barmherzigkeit unseres Heilands, der diese Befreiung heute mir und dir schenkt. Was macht Jesus? Er setzt sich nieder zu der Frau und fängt an zu malen. Und die ganzen Pharisäer, die ganzen Theologen der damaligen Zeit stehen und schauen auf diese Frau, die in ihrer Gefangenheit lebt. Jesus sagt nicht, dass du richtig handelst, Frau. Was macht Jesus? Er setzt sich zu ihr nieder und malt. Und ich glaube persönlich, dass Jesus da was aufgeschrieben und aufgemalt hat, wo er die Pharisäer ganz genau getroffen hat. Wo die Schriftgelehrten der damaligen Zeit Fehler gemacht hatten, vielleicht in ihren Gedanken, vielleicht in ihrem Herzen, in Sünden gebunden waren und er hat das da aufgemalt. Eins nach dem anderen. Und malt. Und dann sagt er zu ihr, wo sind die alle? Wo sind deine Kläger? Die sind weggegangen. Und Jesus verurteilt sie und sagt, ab ins Gefängnis mit dir. Oder? Wir kennen die Geschichte. Wenn die dich nicht verurteilen können, mit dem Wort Gottes, so kann ich dich auch nicht verurteilen. Geh hin und ich gebe dir die Befreiung. Sündige nicht mehr. Das möchte Jesus heute mir und dir sagen. Und ich würde mir so wünschen, dass du diese Freiheit bekommst, die Jesus mir und dir gibt. Dass du diese Freiheit erlebst, aus dem Gefängnis, aus deinem eigenen Gefängnis befreit wirst, aus deinen Suchten, aus deinen Krankheiten, aus deinen Vorlieben, vielleicht zu falschen Büchern, vielleicht zu falschen Medien, dass Jesus dir heute sagt, ich verurteile dich nicht, ich schenke dir Befreiung. Dann wirst du erleben, wie der Heilige Geist über dich kommt, wie bei Petrus, bevor Paulus sein Amt antrat. Petrus richtet das Evangelium weiter und kommt ins Gefängnis. Die Gemeinde betet für ihn. Die ganzen Pläne sind zerstört. Er hat den Auftrag, er wollte das Evangelium weitergeben. Seine Zukunft komplett gestört. Vielleicht ist auch deine Zukunft heute, deine Pläne, das, was du dir vorgenommen hast in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, vielleicht sind die alle zerstört. Doch Petrus hatte die Bindung zu Jesus und hat sich auf ihn verlassen. Er war frei, trotz im Gefängnis. Er lag mit Ketten, mit Bronzen versiegelten Ketten, so steht das geschrieben in Apostelgeschichte, Kapitel 12. Er lag gekettet, mit den Wachen fixiert. Petrus fühlt sich frei. Manchmal werden wir körperlich bedrängt, aber unser Herz ist frei. Und das war bei Petrus so. Und das würde ich mir wünschen, das würde ich dir wünschen, dass wir diese Freiheit, die Jesus gebracht hat am Kreuze Golgatha, dass wir die annehmen, dass wir sagen, Jesus, du hast mich frei gemacht. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Der wird verurteilt. Der kommt ins Gericht. Der kommt ins Gefängnis. Und Jesus sagt ganz klar, in die feurige Fuhl, die wird es geben. Das können wir nicht wegpauschen. Das kann kein Theologe sagen, es steht nicht in der Bibel, dass es keine Hölle gibt. Und wenn es gesagt wird, dann ist das nicht wortgemäß. Und das Gericht wird kommen. Und ich würde mir und dir jetzt wünschen, und dass wir es einfach vielleicht in einer Reflexionszeit in der nächsten Woche wirklich uns vor Augen führen, wo bin ich noch gefangen? Herr, zeige mir, sprich zu mir durch dein Wort, zeige mir, ich möchte frei sein, ich möchte dein Wort lieben, ich möchte nicht viel wissen, sondern ich möchte eine echte, eine lebendige Beziehung zu dir haben, damit ich dir ähnlicher werde, damit ich ein Werkzeug bin in deinem Reich. Amen.